möchte uns etwas lesen, das eigentlich vielleicht das bekannteste Stück des Christentums darstellt. Ich lese uns aus Matthäus 6, das Vaterunser. Es steht ja im Lukas 11, dass die Jünger zum Herr Jesus kamen und ihn baten, dass er sie beten lehren sollte. Und der Herr Jesus setzt hier in Matthäus 6 eigentlich an. Er sagt schon vorher ab Vers 5, und ich möchte ab 5 lesen: Wenn du betest, so sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist ein gewaltiges Stück der Bergpredigt. Und wenn man sich ein bisschen auskennt in der geistliche Landschaft, dann weiß man, dass dieses Vaterunser Bestandteil des Rosenkranzgebetes ist. Und wer da jemals dabei war, wenn das Vaterunser in, ich habe es mal bei einer Hochzeit in Städte am Kalter Markt erlebt, wenn im Rahmen einer bestimmten, wie soll ich sagen, Routine das Vaterunser heruntergeleiert wird, dass selbst der Schnellste, und ich bin ja wohl nicht der Langsamste, keine Chance hat, überhaupt mitzukommen, weil das wie eine Maschine, wie eine Gebetsmühle bei den Buddhisten abgewickelt und heruntergezogen wird. Dann verstehst du aber, warum der Herr Jesus in Vers 7 gesagt hat, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Also das Vaterunser ist sicher das am meisten missbrauchte Gebet, das überhaupt gibt. Karl der Große zum Beispiel hat angeordnet, dass nur wenn jemand das Credo, also das Glaubensbekenntnis plus das Vaterunser auswendig kann, dass er dann Taufpate sein darf. Also es hat immer eine große Rolle gespielt, und auf jedem Friedhof, wenn wir eine Beerdigung halten, wir beerdigen ja biblisch und ein bisschen anders, wie man es sonst macht, und zwar indem wir eben nicht am Grab nochmals das Vaterunser herunterleiern, dort in der Regel ist das, wird auch diese Leier getrieben. Und es war ab 90 nach Christus ist das dann in der Christenheit so langsam etabliert worden, auch im Sinne von, dass es ein bestimmter wichtiger Punkt war, zum Beispiel durch die Katechumen, das war die, wo auf die Taufe vorbereitet wurden, durften es nicht beten. Das muss ich mir vorstellen. Durften das Vaterunser nicht beten. Was auch wichtig ist, heilsgeschichtlich steht das Vaterunser im Matthäusevangelium zum Zeitpunkt, wo die Ausgießung des Heiligen Geistes noch nicht geschah. Das heißt, der Herr Jesus war dabei, seinem auserwählten Volk Israel das Heil zu erklären als der große Lehrer Israels und auch der Heiden, eben durch das, was geschrieben steht, durch den Heiligen Geist in der Bibel. Und er war aber dabei, die Erlösung zu vollführen. Also er war noch nicht am Kreuz, das Blut war noch nicht im Heiligtum. Wir haben also hier praktisch eine Vorstufe von der heutigen Zeit. Ich denke, es ist wichtig, wenn man das sieht. Aber wenn man jetzt das Vaterunser uns mal ansieht, dann fällt etwas auf. Er sagt zuerst, unser Vater im Himmel. Wenn man jetzt ganz normal ist, dann sieht man etwas. Der Herr Jesus, der ja das brennende Verlangen hatte, Menschen zu retten, er hat hier ein großes Ziel. Er sagt den Jüngern, jetzt sage ich es einmal, übersetzt in unsere heutige Sprache: wenn jemand in unserer Mitte ist, der vielleicht fromm sein will, der vielleicht religiös ist und der Gott dienen will, ich mache mal einfach das Fragezeichen, ob er dann bekehrt ist oder nicht, aber hier ist ein Muster, wo der Herr Jesus sagt, es muss klar sein, dass ich und du, dass wir einen Vater im Himmel haben. Er sagt, das Gebet lautet, Vater unser im Himmel. Unser, besitzanzeigendes Fürwort, er ist mein Vater im Himmel. Das ist nicht mein leiblicher Vater, sondern das ist mein Vater. Und da geht es in die geistliche Ebene, der im Himmel ist. In Galater 4, Vers 4 bis 7, erklärt es der Paulus, was passiert. Er sagt hier, als die Zeit erfüllt war, das steht im Griechischen Chronos, damit meint er einfach, als der von Gott bestimmte Zeitpunkt abgelaufen war. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wenn ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Jetzt haben wir einen ganz einfachen Punkt. Wisst ihr, die Bibel ist, wird es immer klarer. Die Bibel ist sowas von einfach, dass ein Kind das verstehen kann. Er sagt ganz sachlich, wer kann zum Gott Vater sagen? Wer kann sagen, Vater unser? Wer kann das sagen? Die Bibel ist ganz einfach und sagt, der, in dessen Herz der Geist der Sohnschaft ist. Der Mensch, in dessen Herz der Herr Jesus wohnt. Der Geist des Sohnes Gottes, der ruft, Abba, lieber Vater. Von daher ist es ganz einfach, da musst du sagen, also gut, oberste Bedingung, nicht das Gebet wie ein Mantra runterzuleiern, sondern es ist hier ein Programm, wo der Herr Jesus gibt. Übrigens, noch was zur Heilsgeschichte. Wenn Gott wollte, dass wir dieses Gebet sakramental gebrauchen, das heißt, dass wir es dauernd zitieren und dauernd am Schluss vom Gottesdienst, am Anfang eines Gottesdienstes beten, dass wir es als Formalie, als Liturgie beten, dann wäre es in den Lehrbriefen letztendlich genannt. Weil 2. Petrus 3, Vers 2 sagt ganz klar, Gott hat den Aposteln aufgetragen, was sie in der Lehre der Apostel in den Lehrbriefen schreiben sollten. Und in dem Moment, wenn das nicht als Erweisung in den Lehrbriefen kommt, dann ist es klar, dann hast du hier ein Musterbeispiel, das Gott dem Menschen geben will, aber du hast keine Erweisung, hier eine Praxis durchzuführen in der Gemeindearbeit. Also von der stirbt schon mal dieses dauernde Leiern dieses Gebetes. Sondern dieses Gebet ist viel zu wertvoll, als dass man es leiern könnte. Sondern dieses Gebet ist so wertvoll, dass man es verstehen muss. Und wenn der Herr Jesus sagt, du musst beten, Vater unser im Himmel. Und letztendlich, wenn du das betest, dann muss klar sein, dass der Geist der Sohnschaft in deinem Herzen Wohnung gemacht hat. Und wann macht der Geist der Sohnschaft Wohnung? Die Bibel sagt ganz klar, Epheser 1, Vers 13, als wir zum Glauben kamen. Ja, was soll ich glauben? Römer 3, 25, durch den Glauben an sein Blut, sobald der Mensch der Herr Jesus als Erlöser aufnimmt, sobald das Blut Jesu Christi sein Herz besprengt, in der Sekunde kommt der Geist der Sohnschaft. Der Geist kommt, das wissen wir aus 3. Mose 14, aus dem Bilderbuch des Alten Testamentes. Das Öl, sprich der Geist, kommt immer dorthin, wo vorher das Blut war. Also das Spiegel ganz einfach sagt, Vater unser kann nur jemand beten, der der Geist der Sohnschaft hat. Weißt du, und das ist auch das Problem. Man kann fromm sein, man kann in eine Gemeinde gehen, man kann viel tun. Das wird überhaupt keine Rolle spielen, wenn ich oder du die Augen schließen. Wenn wir sterben, ob wir vom natürlichen Weg, Alter, Krankheit, Unfall, egal wie, wenn wir die Augen zutun, dann muss es klar sein, dass Gott hier eine ganz einfache Sache hat, so wie Edison, der große Erfinder, das gezeigt hat. Edison war ein Mann, der war gläubig und die Ungläubigen haben ihn verspottet und sagten, wie will denn Gott bei der Wiederkunft Jesu die Gläubigen finden auf dieser Erde, wo Millionen von Menschen sind. Edison war ein Praktiker, wie jeder gute, wissenschaftlich begabte Mensch. Er ist hingegangen und hat ihn zu seiner Versuchsstation genommen, hatte hier einen Sandkasten. Er ist hingegangen und sagt, Sandkasten entspricht der Menschheit. Er hat einen ganze Stall voll, also Handvoll Eisenspäne genommen, hat die drunter gemischelt, hat es völlig durcheinander gemacht, du hast die nicht mehr gesehen und sagt, die Eisenspäne sind die Gläubigen. Also ganz einfach drüber gesagt, soll ich dir zeigen, wie Gott das macht? Ist einfach gegangen, hat ein Magnet genommen, ist drüber gefahren, dann hat er sie alle. Er hat gesagt, genauso macht es Gott, er zieht einfach der Geist der Sohnschaft zurück und damit ist jeder, der Geist der Sohnschaft in sich hat, automatisch bei ihm, so wird die Wiederkunft laufen. Von daher ist das der entscheidende Punkt. Man wird dich nur im Himmel messen nach einem einzigen Punkt. Wenn du die Augen zumachst, dann gibt es da nicht das, was man im Volksmund an große Vorstellungen hat, sondern es wird ganz einfach sein. Du machst die Augen zu und hast der Geist der Sohnschaft, dann bist du im Himmel, und zwar im Vorhimmel, bis zur Auferstehung. Du machst die Augen zu und hast der Geist der Sohnschaft nicht, dann bist du in der Vorhölle bis zur Auferstehung. Und das, was vorher ist, ist auch der endgültige Zustand nach der Auferstehung. Also da ist die Bibel ganz einfach. Vater unser, der du bist im Himmel. Der himmlische Vater, letztendlich, ist nur mein Vater, wenn ich der Geist der Sohnschaft habe. Römer 8, 15. Und dort kann man dann das Christentum neu definieren, das Christentum neu untersuchen. Was ist wirklich Christentum? Wenn du nach diesem Kriterium gehst, dann sind wir ein Heidenland und kein christliches Abendland. Und dann wunderst du dir auch nicht, dass die traditionellen Leute, die nur traditionell glauben, die der Geist der Sohnschaft nicht haben, dass die der Herr Jesus und das Evangelium verraten an jeder Ecke. Ist normal. Ja, was wollen die? Die haben doch nichts. Die haben nichts. Römer 8, 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. In dem wir rufen, Abba, Vater. Dieser Geist der Sohnschaft, das ist ein griechisches Wort, das heißt Hiothesia. Hios ist der Sohn. Hiothesia heißt praktisch der Geist der Sohnschaft im Sinne von Annahme an Sohnestatt. Man könnte ja auch sagen, der Geist der Adoption. Dass Gott mich annimmt aufgrund des Opfers Jesu Christi, aufgrund des, dass ich bekehrt wiedergeboren bin, nimmt er mich an Sohnestatt. Und das ist das, was die Bibel ganz klar sagt, das muss geschehen. Gut, es konnte damals zur Zeit der Evangelie noch nicht geschehen, weil der Herr Jesus in Johannes 16, Vers 7 sagt, er kann den Geist erst senden, wenn er hingegangen ist. Johannes 16, Vers 7. Er sagt, er kann ihn erst senden, wenn er hingegangen ist. Darum wurde die erste Wiedergeburt ausgelöst, praktisch in Apostelgeschichte 2, 1. Dort wurde die Gemeinde geboren. Und ab dieser Zeit ist Wiedergeburt im biblischen Sinne für die neutestamentliche Gemeinde möglich gewesen. Die Heiligen des Alten Bundes wurden aufgrund auch des Opfers Jesu, aber aufgrund praktisch einer Vorläufererrettung wurden sie genauso gerettet, aber es war eine andere Ebene. Aber der Geist der Sohnschaft, das ist die Bedingung. Das ist die absolute Bedingung. Und die Bibel sagt, das ist das, was der Vater im Himmel letztendlich will. Und nur wenn du das in deinem Herzen hast, kannst du sagen, unser Vater, der du bist im Himmel. Merkt ihr jetzt erst, was das für eine Blasphemie ist, wenn Millionen von Menschen dieses hohe und wichtige und kostbare Gebet nehmen und leiern das runter und schreien, Vater, unser, der du bist im Himmel. Und leiern das runter. Das ist eine Blasphemie, das ist Gotteslästerung, so wie das gebraucht wird. Ihr dürft etwas nie vergessen, in Johannes 8, 44 sagt die Bibel was ganz anderes. Der Herr Jesus ist hier ganz sachlich. Er sagt einmal, ihr müsst beten, Vater unser, der du bist im Himmel. Und in Johannes 8, Vers 44 erklärt er, und das sagt er nicht zu den Kanaaniter, das sagt er nicht zu den Ägypter, das sagt er nicht zu den Hethiter, das sagt er nicht zu den Heidenvölkern, sondern sagt er zu dem frommen Volk Israel. Er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Er sagt ganz einfach, entweder habe ich Gott im geistlichen Bereich, entweder habe ich Gott zum Vater und wenn das nicht der Fall ist, habe ich den Teufel zum Vater. Und dann wunderst du dich, dass bei Ungläubigen zum Beispiel, ich sage es einmal ganz, ganz scharf, ein Menschenleben so wenig zählt. Ich denke jetzt einmal an Abtreibung und Ähnlichem. Es ist normal, weil die Leute sind letztendlich unter einer anderen Familie Zusammenschluss. Und Bekehrung heißt ganz einfach, die Bibel sagt, ich bekehre mich vom Einflussbereich des Teufels weg und komme zu meinem neuen Vater, zu meinem Vater im Himmel. Und ich bin Gottes Kind und sag: Vater unser, der du bist im Himmel, weil nämlich der Geist der Sohnschaft in mein Herz eingezogen ist, mich wieder geboren hat und ich ein Gottes Kind bin, und dann ruft der Geist in mir, Abba, das ist das Wort für Vater, das Aramäische, ruft Abba, Vater. Weißt du, wenn das nicht passiert ist, dann hat das alles gar keinen Wert. Dann kannst du 1 Million Vater unser beten und wirst trotzdem in die Hölle fahren. Das muss klar sein. Da stirbt auch jede landläufige Frömmigkeit. Unser, da zeigt er, es muss persönlich sein. Das heißt, ich muss ganz sicher sagen können, du bist mein Vater. Der Paulus erklärt es nochmals in Römer 8. Er sagt: Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist er lebt zwar tot um der Sünde willen, darum sterben wir. Der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Er sagt also ganz klar, wie das gleiche Kriterium, entweder habe ich den Geist der Sohnschaft oder ich habe nicht. Wenn ich den Geist der Sohnschaft habe, dann bin ich Gottes Kind. Dann sage ich, Abba, lieber Vater, und dann letztendlich bin ich auch gerettet. Und wie bei Edison. Wisst ihr, wenn heute die Wiederkunft Jesu passiert, Gott macht doch nichts Besonderes. Er zieht einfach den Heiligen Geist zurück. Wisst ihr, was passiert? Jeder, der den Heiligen Geist in sich hat, ist weg. Der ist bei ihm. Jeder, der den Heiligen Geist nicht in sich hat, ist nicht dabei. So einfach ist es. Dabei ist es völlig egal, ob die Entrückung am Anfang, in der Mitte oder ganz am Schluss ist, kurz vor der sichtbaren Wiederkunft auf dem Ölberg. Das ist egal. Aber die Gläubige werden geholt, indem er einfach den Geist zurückzieht. Und weil er den zurückgezogen hat, das ist eine völlige Logik in der Bibel, drum muss er ihn über Israel nochmals ausgießen. Wenn nämlich dieses Drittel von Israel das überlebt, das die Endzeitkriege überlebt, wenn er die nämlich retten will, dann gießt er den Geist nochmals aus. Die gehören dann nicht zum Leib Christi. Aber wenn der Geist weggenommen ist mit den Gläubigen, gießt er nochmals aus. Also, da muss man einfach sehen, Joel 3 kann man schön nachlesen. Es ist einfach von letzter Bedeutung, entweder bin ich erlöst, habe den Geist der Sohnschaft, kann sagen, Vater unser, oder nicht. Als Petrus die erste Heide evangelisiert in Apostelgeschichte 10, 36 und 43, sagt er ihnen ganz klar, er ließ Friede verkündigen durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist. Also er predigt ihnen, er braucht Jesus, dass er Friede mit Gott hat. Er ist der Herr über alle. Und dann in 43 sagt er, von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das heißt, wenn das jemand nicht erlebt hat, dann passiert nichts. Jetzt erklärt die Bibel in Apostelgeschichte 11 eigentlich, und das ist eine fantastische Auflistung, jetzt erzählt er hier, was passiert, wenn ein Mensch sich bekehrt? Was passiert, wenn ein Mensch Jesus Christus aufnimmt? Was passiert, wenn ich dem Ziehe des Heiligen Geistes nachgebe? Was passiert dann? Er sagt, Vers 14 aus Kapitel 11, der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet wirst, du und dein Haus. In dem Moment, wie ich das im Glauben annehme, diese Botschaft, werde ich gerettet. Und hier steht im Griechischen das Wort für gerettet werden. Das kommt unser Wort Heiland, Errettung her, Sozo heißt es. Und dann sagt er, als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie alle, gleich wie auf uns am Anfang. Das ist also genau das Gleiche, wie am Pfingsten passiert. Das heißt, in dem Moment, wie ich den Herr Jesus im Glauben annehme, wie ich praktisch dieses Erlösungswerk annehme, die Botschaft Glaube, in kindlichem Glaube, für mich persönlich, kommt der Geist in mich. Und jetzt sagt er in Vers 16, da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Das ist auch der Beweis, dass in der Sekunde, wenn ich den Herr Jesus aufnehme, in der Sekunde, wenn ich gerettet werde, dass ich dann auch Geist getauft werde. Das ist mit der größte Beweis in der ganzen Schrift. Jetzt sagt er, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, wir haben demnächst Taufe. Ja, wen taufen wir denn? Wisst ihr, wen wir taufen? Das ist ganz einfach. Wir taufen jeden, der glaubhaft bezeugt, dass der Geist der Sohnschaft in ihm ist, der sich bekehrt hat. Den taufen wir. So einfach. Und die haben es gleich gemacht. Und jetzt sagt er, wenn ihnen Gott die gleiche Gabe verliehen hat, da steht im Griechischen das Wort fürs gleichschenklige Dreieck. Also sie haben die gleiche Gabe bekommen wie an Pfingsten, nämlich der Geist der Sohnschaft. Wisst ihr, wenn der in deinem und wenn der in meinem Herzen ist, dann ist was ganz, ganz einfaches passiert. Dann kannst du beten, Vater unser, der du bist im Himmel. Dann habe ich einen Vater im Himmel. Da steht Himmel in Mehrzahl. Zum Beispiel, übrigens interessant, im Hebräischen gibt es meines Wissens Himmel nur in Mehrzahl, überhaupt nicht in Einzahl. Wir haben so westliches Denken. Interessant ist, im Teil des Himmels, wenn das in Mehrzahl steht, ist der Teufel nicht, sondern nur in dem Teil, wo der Thronsaal ist, wo er Zutritt hat. Und das ist ganz wichtig. In dem Moment, wie ich den echten Vater im Himmel habe, habe ich Zutritt zu den innersten Bereichen des Himmels. Durch Jesu Blut kann ich ins innerste Heiligtum mich bewegen. Das ist wunderbar. Da bin ich wirklich ein Gotteskind. Aber wenn das nicht der Fall ist, Entschuldigung, dann nützt das Vater unser nichts, dann können wir es bleiben lassen. Man kann das auch vertonen. Ja, also ich habe mir mal angeguckt, was die Welt so alles macht. Man kann da Lieder drüber singen, man kann die tollste Sache machen. Ist alles umsonst, wenn du nicht sagen kannst, Vater unser, der du bist im Himmel, weil du die Geistersohnschaft hast. Jetzt geht die Bibel weiter und sagt, ja, was sollen denn die Gläubigen, die den Geist der Sohnschaft haben, die letztendlich, was soll ihr Anliegen sein? Was soll es sie im Gebet vor Gott bewegen? Um was soll es ihnen gehen? Geheiligt werde dein Name. Und ich denke, das ist ein Zentralpunkt. 1. Petrus 3, Vers 15. Dort heißt es, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Das heißt, keine Selbstverwirklichung. Die Bibel sagt in Johannes 5, Vers 44, wer seine eigene Ehre sucht, kann die Ehre Gottes nicht suchen, der ist nicht echt. Sondern er sagt ganz klar, keine Selbstverwirklichung, sondern die Ehre Gottes. Ich heilige Gott im Herzen. Jetzt muss man wissen, was heilig heißt. Heilig ist auch so ein mystisches Wort, das man in der Religion kaputt gemacht hat. Heilig ist ganz einfach. Wenn Gott etwas geheiligt hat, dann ist Folgendes passiert im Alten Testament. Man hat dasjenige mit, oder den Gegenstand mit Blut besprengt und mit Öl gesalbt. Das ist genau das, was bei einem Gläubigen passiert. Und damit gehörte dieser Gegenstand Gott und wurde ins Heiligtum eingefügt. Und bei ihrer Wiedergeburt passiert nichts anderes. Du wirst gewaschen mit dem Blut, wirst mit dem Heiligen Geist getauft, der Heilige Geist kommt in dein Herz und damit gehörst du Gott. Gott im Herzen zu heiligen heißt ganz einfach, jeder Zipfel meines Herzens, und ich habe bei mir festgestellt, mein Herz, ich wollte ja immer mal eine Seele sehen, aber vielleicht will ich im Himmel mal ein Herz sehen. Weil ich habe jetzt festgestellt, mein Herz hat viele Winkel. Und die Bibel sagt ganz einfach, jeder Winkel des Herzens letztendlich, wenn der geheiligt wird, wenn der Gott ausgeliefert wird, dass er der Herr drüber ist, dann heiligst du Gott im Herzen. Und das ist das, was er sagt. Ihr Gläubiger, die ihr wiedergeboren seid, die ihr der Geist der Sohnschaft habt, ihr müsst auch im Gebet drum ringen, ihr müsst letztendlich mit eurer Herzensstellung so vorgehen, dass der Name Gottes geheiligt wird und dass er nicht euch selber verwirklicht. Und das ist der Name des Vaters, der hier gemeint ist. Und natürlich genauso wichtig, dieser Name über alle Namen, der Name Jesus, von dem in Apostelgeschichte 2, 21 geschrieben steht, jeder, der den Namen anruft, wird gerettet werden. Das habe ich morgen ja beim Probrecher gehabt, wie Paulus gerettet wurde. Und da siehst du einfach was ganz einfach, sobald mein Herz nicht mehr auf Religion gerichtet ist, nicht mehr auf meine Ziele, nicht mehr auf menschliche, sondern auf der Herr Jesus und durch ihn, auf Gott der Vater, dann geschieht diese Heiligung. Wisst ihr, man kann das natürlich auch in der Mystik übertreiben, damit dann mystisches Theater spielt. Das ist genauso falsch. So ist ganz einfach. In geistlichen Dingen habe ich einen Vater im Himmel und dem diene ich und ich will, dass er mein Herz beherrscht. Fertig. Das ist alles. So einfach. Das ist Vater unser. Wenn du sagst, geheiligt werde dein Name, sagst du praktisch. Geheiligt werde dein Name. Dann sagst du, ich bin bereit, dir mein Herz auszuliefern. Wisst ihr, wir wissen oft gar nicht, was wir beten. Wenn jemand Vater unser betet, sagt er praktisch, dass er bereit ist, Gottes Herz auszuliefern. Auf dass er geheiligt wird und nicht mehr ich. Und dann hier ein wichtiger Punkt, dein Reich komme. Jetzt haben wir natürlich Heilsgeschichte. Dein Reich komme zu der Zeit, wo der Herr Jesus das hat den Jüngern beigebracht als Gebet, hat geheißen, dein Reich komme, nämlich der Geist der Sohnschaft. Wir haben ja fünf Erscheinungsformen des Reiches Gottes. Es ist mir nochmal wichtig, dass man das versteht. Die erste Erscheinungsform des Reiches Gottes, und das möchte ich betonen, das Reich Gottes ist immer dort, wo der König ist, des Reiches, wo der Herr Jesus ist. Im Alten Testament war das Reich Gottes nur verheißen. Daniel 2, Daniel 7, es wird ein Reich kommen, das alle anderen Reiche vernichtet. Als der Jesus hier auf der Erde war, dann sagt er zu den ungläubigen Juden, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Das ist die zweite Erscheinungsform. Als der Jesus hier auf der Erde war, war das Reich Gottes in der Person Jesu, weil der König da war, gegenwärtig. Und das ist noch zu dem Zeitpunkt. Wenn er jetzt sagt, betet, obwohl er da ist, obwohl eine Form des Reiches Gottes da ist, meint er unzweifelhaft die nächste. Weil die ist ja da, da brauchen wir nicht drum beten, die ist da, dass er da ist. Er sagt praktisch, betet um die nächste, dein Reich komme. Und das bedeutet innerlich, betet darum, dass der Geist der Sohnschaft kommt, dass ihr gerettet, dass ihr wieder geboren werdet, dass der Geist ausgegossen wird. Das ist hier gemein. Jetzt sage ich einfach mal Übersetzung ins Jahr 2010. Was heißt es heute, wenn ich sage, dein Reich komme? Ja, dann meine ich in dem Fall die vierte Erscheinungsform, die Wiederkunft Jesu, wenn er kommt, sichtbar auf der Ölberg, dass der Ölberg zerbricht, Zacharia 14, und sein Reich aufrichtet. Apostelgeschichte 1,11. Die Bibel sagt ganz klar, dieser Jesus wird genau gleich wiederkommen, wie er gegangen ist. Das heißt, damit bete ich um die Wiederkunft. Wenn ich heute bete, dein Reich komme, dann meine ich, Herr Jesus, komm wieder. Die Leute wissen nicht, was sie beten. Sie betet, ich überlasse dir mein Herz. Sie betet, du bist mein Vater, weil ich den Geist der Sohnschaft habe. Sie betet, ich überlasse dir mein Herz. Und sie sagt, komme wieder, Herr Jesus. Die wissen nicht, was sie tun. Nicht einmal der Spur nach. Aber wir Gläubige sollen es wissen. Wir sollen wissen, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin wiedergeboren. Und wir sollen wissen, dass in dem Moment, wie ich den Herr Jesus wirklich aufnehme, in der Erlösung, und der Herr Jesus in mein Herz einzieht, dass ich dann nicht mehr ein Kind des Teufels, sondern ein Kind Gottes bin. Und dass ich dann auch mein Herz ihm auf den Altar legen sollte, dass er es völlig in Anspruch nehmen kann. Das ist Heiligung des Namens Gottes. Dein Name werde geheiligt. Und was genauso wichtig ist, dass ich mir bewusst bin, dein Reich komme. Dass ich dann danach bete, dass er wiederkommt. Ihr kennt ja die Geschichte, ich habe sie schon mal erzählt. Hat mir ein Prediger erzählt. Also wenn er das erste Mal erzählt hat, da hat es mich auch geschockt. Ich war ganz frisch gläubig. Er hat gesagt, das sind zwei Brüder gewesen. Und die haben sich dann über die geistlichen Dinge unterhalten. Und dann sagt der eine, oh, ich freue mich, ich habe irgendwo eine Gewissheit, dass der Jesus bald wiederkommt. Dann sagt der andere, oh, hoffentlich nicht so schnell, ich habe gerade Möbel bestellt. Sagen wir mal ehrlich, ist das nicht in unseren Herzen drin? Wenn denn jemand todkrank ist, wenn denn jemand in großer Elend ist, wenn jemand unter Druck ist, dann schreit der Herr Jesus, komme bald. Aber wenn es so locker ist, wenn alles so schön geht, sagt man auch dann, Herr Jesus, komme bald, dein Reich komme heißt, komm, Herr Jesus. Weißt du, da siehst du erst, was wir für ein verschlagenes Herz haben. 1. Mose 6 ist immer nur live. Das Menschenherz ist ein verschlagenes Ding. Auch das gläubige Herz ist schon ein bisschen verschlagen manchmal. Aber euch ist klar, was das heißt. Weißt du, mir geht es darum, dass ihr versteht, wenn jemand das Vaterunser betet, was sagt er denn? Er gibt ein Bekenntnis ab und sagt, ich bin Gottes Kind, ich habe den Geist der Sohnschaft, ich bin wiedergeboren zur lebendigen Hoffnung, ich bin gewaschen im Blut Jesu. Er sagt, geheiligt werde dein Name, du sollst in meinem Herzen das Sagen haben. Und das Dritte, was er sagt, komme bald, Herr Jesus, ich warte auf dich. Das betet jemand, das Vaterunser betet. Und das Vierte, das ist vielleicht noch dramatischer. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Der Wille Gottes. Jetzt sagt die Bibel etwas ganz Einfaches. Der Wille Gottes ist nicht kompliziert. Man hat es nur kompliziert gemacht. In Römer 12 sagt die Bibel, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Merkt ihr? Das ist doch der erste Teil vom Vaterunser, oder? Die Gläubigen bringen ihr, er sagt hier, die Leiber. Ja, was ist der Leib? Der Leib ist der Ausdruck meines Inneren. Von daher, das war innen drin, ich komme raus. Das tue ich mit meinem Leib. Und ich sage es mal so, der Jesus sagt, wenn dein Auge Licht ist, ist dein ganzer Leib Licht. Das heißt, das, was innen drin ist, drückt sich durch den Körper aus. Und er sagt doch hier ganz klar, ihr gebt euch Gott hin als Ganzopfer. Das ist geheiligt werde dein Name. Und jetzt kommt was, jetzt sagt er, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, also Einstellung. Was will ich überhaupt? damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist, sagt die Bibel was ganz Einfaches. Sobald du das Vaterunser in dem Sinn ernst nimmst im ersten Teil, sobald du wirklich Gottes Kind bist, sobald du ihn im Herzen heiligst und sobald du willst, dass sein Reich kommt, sobald du diese ganze Zielsetzung hast, ist etwas ganz Einfaches der Fall. Er sagt hier, wenn du so denkst, indem du dich dauernd vor ihm erneuern lässt, das heißt, indem du diese geistlichen Dinge zum Normalzustand bei dir erklärst und dich dauernd vor ihm erneuern lässt, das geschieht in der stillen Zeit, wenn ich Bibel lese, wenn der Herr zu meinem Herzen redet, wenn er mich durch Verkündigung trifft, da gibt es viele Wege, dann sagt er, wenn du das letztendlich tust, dann, jetzt kommt was, das glaubt mir nicht, dann kannst du prüfen, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wenn ich der gute Wille Gottes tue, dann bringe ich 30-fältig Frucht. Wenn ich der wohlgefällige tue, dann bringe ich 60-fältig Frucht. Wenn ich der vollkommene Wille Gottes tue, dann bringe ich 100-fältig Frucht. Wenn ich der gute Wille Gottes tue, dann ist Heiligung nach dem Geist. Wenn ich der wohlgefällige Wille Gottes tue, dann ist Heiligung nach der Seele. Wenn ich der vollkommene Wille Gottes tue, dann ist Heiligung nach Geist, Seele und Leib. Dann bin ich vollkommen ein geheiligter Mensch. Also die Bibel sagt es ganz einfach, man muss gar nichts Besonderes tun, um den Wille Gottes zu erkennen. Wenn ich sage, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, dass das geschieht und dass der Herr mir letztendlich das auch offenbart. Was ist sein Wille? Sie sagt ganz klar, das kannst du ganz einfach sofort prüfen, wenn du bereit bist, dich am Herr auf den Altar zu legen und vom Vater unser die ersten Teile zu beten. Dein Wille geschehe, da davor steht, geheiligt werde dein Name. Sobald es passiert, sofort wirst du den Wille Gottes erkennen. Und von daher ist für den Gläubigen kein Problem, den Wille Gottes zu erkennen. Wisst ihr, was das Problem ist? Habe ich bei mir festgestellt. Den Wille Gottes selber zu erkennen, ist relativ einfach. Das Problem ist, ihn zu tun. Wisst ihr, was ich bei mir festgestellt habe? Der Wille, ihn zu tun, ist mein Problem. Dass ich das auch will, was Gott will. Und von daher ist natürlich diese Bitte im Vaterunser sehr radikal. Damit sagt sie, dein Wille geschehe, ob es mir passt oder nicht. Dein Wille geschehe mit der gleichen Radikalität wie Gott im Himmel. Und glaubt ihr, dass es im Himmel Widerspruch gibt? Da gibt es keinen Widerspruch. Mit der gleichen Radikalität wie im Himmel sollte dein Wille auf der Erde, und wer ist auf der Erde? Ich, nämlich bei mir in meinem elenden Herzen, geschehe. Und dass er dann einmal auf der Erde wirklich geschieht, nämlich im tausendjährigen Reich, das ist was ganz anderes. Aber hier ist gemeint, dein Wille geschehe. Und Paulus greift es auf im Epheser 6. Und ich habe mich gewundert, wo er das aufgreift. Ich hätte erwartet, dass er das in Epheser 4 sagt, wo er erklärt, wie man der alte Mensch auszieht und den neuen Mensch anzieht. Epheser 4, 22 ist ja ein großes Kapitel und ein ganz wichtiger Vers. Aber seltsamerweise sagt der Paulus das dort nicht. Das hat mich nachdenklich gestimmt. Sondern wo sagt er es? Und jetzt kommt eigentlich was ganz Einfaches. Er erklärt es ausgerechnet zu Beginn von Kapitel 6, wo er Praxis gibt, die ihr eure Leiber hingebt, wo er einfach zeigt, wenn man ganz praktisch handelt, dann sagt er, dort ist der Wille Gottes zu sehen. Und er sagt hier, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Da steht bei Ermahnung das Wort für ins Gewissen reden. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen den Herrn und nicht den Menschen. Er sagt das ausgerechnet in Beziehung zu der Praxis, des Beruf, des Alltag, des Familie. Dort, sagt er, wird der Wille Gottes sichtbar. Und sagt, du musst bereit sein, der Wille Gottes so von ganzem Herzen zu wollen und zu tun als Gläubiger, dass es dort sichtbar wird. Und jetzt musst du dir das mal vorstellen. Wenn du es jetzt Vater Unser, ich mache immer wieder eine Station zum Übersetzen. Wenn ich jetzt Vater Unser übersetze, dann sagt jeder, der das Vater Unser betet, ich habe den Geist der Sohnschaft, ich bin ein Gotteskind. Sagt jeder. Das Zweite, was er sagt, geheiligt werde dein Name. Zu Deutsch, mein Herz steht dir zur Verfügung. Du kannst mit mir machen, was du willst. Ich bin dein Eigentum. Ich bin Sklave Jesu Christi. Das betet jeder, ohne es zu wissen. Dein Reich komme. Damit sagt der Herr Jesus, komme wieder. Und dann sagt er, dein Wille geschehe in der gleichen Radikalität wie im Himmel, so auf Erde. Das heißt, er sagt praktisch zu Deutsch, durchkreuze meine Pläne und verwirkliche deine. Ich glaube, wenn die Leute wissen, was sie da beten, die durchdrehen. Die haben keine Ahnung, was sie tun. Und wir Gläubige vielleicht manchmal auch nicht. Und dann sagt er etwas, und das hat mich schon erschüttert. Dann sagt er, das ist der nächste Punkt vom Vater unser. Das wird auch runtergeleiert. Gib uns heute unser tägliches Brot. Wisst ihr, das tägliche Brot ist eine wichtige Sache. Im Alten Testament, in Sprüche und im Prediger, erklärt ja Salomo, der große Prediger, unter der Inspiration des Heiligen Geistes, und er sagt, mach mich nicht arm und mach mich nicht reich. Das heißt, mach mich nicht reich, dass mir nicht zu wohl wird, und mach mich nicht arm, dass ich nicht stehle. Er sagt einfach, lass mich normal sein. Ist doch herrlich. Aber was ist tägliche Brot? Es ging einmal darum, dass eine Schwester jemand mit Schwarzarbeit beschäftigt. Als dann der Bruder darauf hingewiesen hat, ich kenne die Leute persönlich, hat die Schwester zu dem Bruder gesagt, ach, weißt du, der betet auch, unser tägliches Brot gib uns heute. Wisst ihr, ist das das tägliche Brot? Wohlergehe auf der Erde um jeden Preis? Hier steht ein Wort, ich habe alle Wörterbücher, die ich besitze, im Griechischen, und ich besitze nicht nur eines. Ich habe alle gewälzt. Ich habe alles nachgeschlagen, was man sich vorstellen kann. Die weltlichsten, die frömmsten, ich habe alles nachgeschlagen, was ich so habe. Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich eins vergessen habe, aber der hat auch keine Lösung. Ich habe alles nachgeschlagen und sie sagen alles Gleiche. Unser täglich Brot gib uns heute, das Wort täglich, sagen alle, wir wissen nicht, was heißt. Also ich, bitte? Sagen alle. Nicht definierbar, sagen alle. Und jetzt erkläre sie etwas. Lass mich mal erklären, was die sagen. Vielleicht kommen wir noch dahinter, was hier der Herr Jesus meint. Das Wort ist ein ganz besonderes Wort. Er sagt praktisch hier, und gib uns unser tägliches Brot. Jetzt gibt es bei dem die am ehesten wahrscheinliche Bedeutung im Deutschen ist die, gib uns das Brot, das wir nötig haben. Von daher hat Luther und auch Schlachter hervorragend übersetzt mit täglichem Brot. Gib uns das, was wir nötig haben. Aber das heute ist schon wackelig. Sondern da meint er praktisch nicht nur das heutige tägliche Brot, das heißt, dass ich morgens meine Brotscheibe habe, meinen Kaffee und meine Butter oder mein Bezel oder egal was ich esse, dass das auf dem Tisch liegt oder der Honig oder die Marmelade, dass das da ist, sondern das Wort bedeutet, da steht Epi, steckt da drin, darüber hinaus noch etwas. Gib mir praktisch alles, was ich nötig habe. Manche Brüder sind dann hingegangen und haben gesagt, dieses Wort kann man nur so verstehen, indem man nämlich sagt, es ist nicht nur das tägliche Brot vom Essen her gemeint, sondern darüber hinaus durch die Wortwahl auch das Geistliche. Das heißt, gib mir mein tägliches Brot für Geist, Seele und Leib. Versorge mich nicht nur am Körper nach, sondern auch dem Geist nach. Wisst ihr, mir ist etwas aufgefallen. Ich habe heute in der stillen Zeit das Gleichnis vom verlorene Sohn gelesen. Da ist mir etwas aufgefallen, wie diese menschliche Fehlentscheidung, das heißt die geistliche Fehlentscheidung des Sohnes und letztendlich das Davonlaufen vom Vater im Himmel, da man eben nicht sagt Vater im Himmel, sondern dass man weiter im Einflussbereich des Teufels bleibt, das tun ja auch manche Kinder von Gläubigen und die Ungläubigen sowieso, wenn man das tut, und das ist mir dann aufgefallen, dann löst die geistliche Not automatisch eine irdische aus. Das ist immer nur eine Frage der Zeit. Gott wird irgendwann den Leuten widerstehen. Der Teufel ist sowieso ein Lügner. Er wird hingehen, wird die Leute blöffen, wird ihnen sagen, du, wenn du nicht fromm bist oder hier in der Welt gehst, dann geht's dir gut. Das ist nur immer Frage der Zeit. Und dann lässt er die Maske fallen und dann kommt das Elend. Der Teufel bietet viel, verspricht alles und am Schluss nimmt er dir alles, indem er dich nämlich mitreißt in das Elend. Die Bibel ist hier ganz sachlich und sie sagt nüchtern, du brauchst und lebst nicht nur von dem, was zum Munde eingeht, sagt der Jesus ganz klar, sondern von jedem Wort, das von Gott ausgeht. Damit meint die Bibel mit unser tägliches Brot gib uns heute nicht nur versorge mich, dass ich überleben kann, dass ich normal leben kann, sondern gib mir auch geistlich, was ich brauche, um zu überleben. Das meint unser tägliches Brot, das Wort. Das Wort ist also mehr wie Nahrung. Und ich denke, hier haben wir einen Punkt, der einfach entscheidend ist. Und ihr wisst ja, was die Sünde Sodoms war. Manchmal muss ich sagen, die Leute sagen, ja, wir, heute müssen ja nicht mehr beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Das hat die Sozialversicherung und das alles geregelt. Aber vielleicht kommt eine Zeit, wo wir wieder beten müssen, unser tägliches Brot gib uns heute. Das auf dem Frühstückstisch und das am Mittagstisch. Und vielleicht kommt aber Zeit, wenn die Zeit sich so weiter verschlechtert gegen die Gläubigen, wo du beten musst, und unser tägliches Brot gib uns heute, das Nötige für den Tag, so könnte man es übersetzen, und das darüber hinausgehende Geistliche. Dass wir noch froh sind, wenn wir Bibeln haben. Ich glaube, ich habe 65 oder so Übersetzungen vom Neuen Testament, wahrscheinlich sind es mehr. Sag es mal vorsichtig. Wenn es hart auf hart geht, reicht eine. Ist klar? Eine. Das heißt, der Herr versorgt uns derzeit in Überfülle. Und jetzt müssen wir aufpassen, wir Gläubige, die wir hier sitzen, dass wir nicht die Sünde Sodoms begehen. Das heißt, dass wir nicht hingehen und mit unserem Wohlstand Schindluder treiben, sowohl im geistlichen Bereich als auch im irdischen Bereich. Und ich habe festgestellt, dass ein großer Unterschied ist, wie alte Leute, die noch Hungersnot mitgemacht haben, die noch den Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben, wie die mit der Nahrung umgeht und wie die Junge mit der Nahrung umgeht. Und wie dann die Schüssel blitzeblank gewischt ist und keine Rückstände bei denen, die wissen, was Hunger ist, und bei denen, die kein Hunger ist, da wirft man die Nahrung weg. Und von daher, wenn ich sage, unser täglich Brot gib uns heute, sag Herr, versorge mich nach Geist, Seele und Leib rundum. Und er ist das Brot des Lebens, Johannes 6, Vers 35. Er ist der, von dem wir leben. Das heißt, gib uns unser tägliches Brot, meint nicht nur, sättige mich, sondern er meint, sättige mich dem Leib nach, aber sättige mich auch dem Geist nach. Jetzt kommen wir zu einem ganz kitzligen Punkt. Johannes 6, 35 sagt nämlich, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Das heißt, der Lebensdurst und der Lebenshunger, die hören auf in dem Moment, wie ich das Brot des Lebens wirklich habe. Und wenn das nämlich der Hintergrund von der Bibelstelle ist, dann bete ich ja letztendlich und sage, und ich bin völlig zufrieden, wenn ich das habe, was du mir gibst, irdisch und geistlich. Stimmt es? Wisst ihr, ist euch das klar? Das Vaterunser bedeutet dann in dem Punkt, wenn du betest, dein Wille geschehe und das tägliche Brot gib uns heute, damit sagst du, das, was du mir geben willst, ist für mich ausreichend und damit bin ich zufrieden. Das heißt, wenn ich Nahrung und Kleidung habe, 1. Timotheus 6, 17, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe, wenn ich normale Verhältnisse habe und das Wort Gottes, bin ich zufrieden. Das betet jemand, der das Wort Gottes ernst nimmt und das Vaterunser betet. Ich brauche euch doch nicht erzählen, was los ist, oder? Unseren täglichen Urlaub gib uns heute, oder? Das hat mal jemand gesagt, in Deutschland könnte man eine Revolution herbeiführen. Einfacher brauchst du gar nichts. Du schaltest alle Fernseher- und Radiostationen ab und streichst alle Menschen den Urlaub, sagt man, hast Revolution. Da brauchst du keinen Gewaltherrscher, da brauchst du gar nichts. Du musst nur die zwei Sachen tun und schon wird Deutschland überschwemmt werden von einer Welle der Anarchie. Ist so einfach. Das gilt für England genauso, für Italien, es gilt für alle Länder im Westen. Wisst ihr, und von daher, ich möchte nur das nochmal betonen, wie radikal das Vaterunser ist. Er sagt praktisch, heilige mein Herz steht dir völlig zur Verfügung. Und er sagt hier, dein Name werde geheiligt. Komm du wieder, Herr Jesus, brennende Sehnsucht nach der Wiederkunft. Dein Wille geschehe auf allen Ebenen. Und das tägliche Brot, das du mir gibst, wie du mich versorgst, dass ich zu leben habe, plus das Wort Gottes, macht mich völlig zufrieden. Das ist Vaterunser.
Ich sage es mal ganz ehrlich, da bricht mir auch der Schweiß aus, wenn ich das sehe, wie das der Herr gemeint hat. Gell, manchmal liest man ja oberflächlich und geht nicht hin und bohrt, was der Herr wirklich gemeint hat. Und dann sagt er natürlich etwas, und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz neuralgischen Punkt. Er sagt dann, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da steht, das ist, ich habe alles untersucht, auch Lukas 11, da steht im Griechischen stehen drei Worte. Da steht das Wort für Sünde, hamartia, da steht das Wort für Verfehlungen, paraptomata, und da steht ein weiteres Wort, das relativ unbekannt ist, und das, was hier steht für Schulden, meint Verpflichtungen. Wisst ihr, was das heißt? Dass hier nicht in der direkten Ebene nur die Sünde gemeint sind, die der Herr mir vergeben soll, und ich die andere die Sünde vergeben soll, sondern die Bibel meint die Verpflichtungen. Jetzt sage ich es einmal in der Sprache Kanaans, wie die Alten geredet haben, unser zu kurz kommen. Wo ich einfach zu kurz komme mit dem Reich Gottes. Vergib mir das, Herr. Wo ich nicht mache, dass du die Nummer eins bist in meinem Leben. Wo ich anderes Zeugs im Kopf habe als dich. Das ist hier gemeint. Und hilf mir, auch den anderen zu vergeben. Verschone der Rest der Menschheit mit meinem Perfektionismus. Wisst ihr, was ich meine? Das Wort, und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel. Ich komme dir aus dem Kommunismus, aus dieser Ecke. Aber man könnte es auch im christlichen Lager abwandeln. Willst du nicht mein Bruder sein, dann kann man abändern und sagen, und denkst du nicht, wie ich denke, kriegt es Probleme. Ist einfach so. Damit sagt er praktisch, du musst bereit sein, dein zu kurz kommen beim Herr zu stillen durch Jesu Blut. Du musst aber auch bereit sein, mit dem anderen einen Weg zu gehen. Wobei jetzt nicht sagt, dass man nicht Grenzen einhalten soll. Es gibt Grenzen, da hört bei mir der Spaß auf. Da diskutiere ich nicht mehr. Es kommt auch von meiner Vergangenheit. Da bin ich einfach kein Gesprächspartner mehr. Ich sage, da müsst ihr euch einen anderen suchen. Oder woanders hingehen, aber mich in Ruhe lassen. An dem Punkt bin ich nicht mehr diskussionsbereit. Aber es gibt Dinge, wo man einfach den anderen nicht pressen darf. Und da sagt er, vergib mir und ich will dem anderen vergeben. Wenn das nämlich ein Mensch nicht tut, mit diesen Verpflichtungen, dann sagt die Bibel, dann wird dir der Herr deine eigenen Verfehlungen auch nicht vergeben. Ich kenne eine Frau, die inzwischen gestorben ist, die war in Tailfingen. Und diese Frau, ich habe der jeden Samstag, meine Eltern hatten ja Bäckerei, habe ich ihre Sachen ausgeliefert. Ich habe so ein bisschen nebenher, bevor ich verheiratet war, habe ich am Samstagmorgen Sachen ausgeliefert. Und ich habe der Frau immer ihre Weckle gebracht und ihr Brot. Und ich bin mit der Frau oft ins Gespräch gekommen und ich habe auch gemerkt, dass sie vom Evangelium her nicht weit weg ist, aber sie konnte sich nicht bekehren. Sie hat sich nur nicht bekehrt, wegen einem einzigen Punkt. Sie hatte eine Verwandte, die ihr Böses getan hatte und da konnte sie nicht drüber weg. Sie konnte derer das nicht preisgeben. Die Frau ist in die Hölle gekommen wegen dem. Ist mir klar. Schon dramatisch, oder? Muss doch nicht sein. Und wenn man das einmal als nüchtern sachlich sieht, dann sagt die Bibel ganz einfach, du musst vergeben. Und jetzt kommt nämlich das Nächste. Er sagt, wenn ich das nicht tue, wird mir der Herr auch die Vergebung sperren. Und zwar für die Sünde, für die Verfehlungen und für meine Verpflichtungen, für alles. Wenn ich nicht bereit bin, vorbehaltlos zu vergeben, vergebe heißt ja nicht tolerieren. Wisst ihr, wenn jemand was völlig Falsches macht, dann vergebe heißt, ich bin mit dem nicht böse, aber ich toleriere trotzdem nicht, was der macht. Aber ich bin nicht böse, versteht ihr? Das, was hier gemeint ist, geht auf das persönliche Bössein mit jemand. Damit heißt es nicht, dass ich alles toleriere, aber ich bin nicht böse. Und sagt, wenn du das nicht tust, wenn du nicht frei sein kannst, jedem Menschen gegenüber, dann wird der Herr dir nicht vergeben. Ist doch ein Drama, oder? Und das beten die Leute, wo die Unversöhnlichkeit mit die größte Seuche aller Menschen ist. Merkt ihr jetzt, was das für eine Gotteslästerung ist, wenn man einem Grab so etwas wie das Vaterunser herunterleiert oder in der Kirche? Wie schlimm das ist. Ist schlimm, ist echt schlimm. Und jetzt sagt er, und führe uns nicht in Versuchung. Ja, führt denn Gott in Versuchung? Natürlich führt Gott in Versuchung. Matthäus 4. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. damit er vom Teufel versucht würde. Jakobusbrief sagt ja ganz klar, Gott versucht niemand. Er ist unangefochten vom Bösen. Er kann auch niemand versuchen, aber er führt mich durch den Heiligen Geist in Versuchung. Das heißt, er setzt mich der Versuchung aus. Warum? Und da sage ich, Herr, zu Deutsch, jetzt behaupte ich einfach etwas. Wenn ich das Vaterunser ernst nehme, wirklich ein Gotteskind bin und mein Herz wirklich geheiligt ist, wirklich der Wille Gottes suche, wirklich der Herr Jesus erwarte, dass er wiederkommt und wirklich will, dass sein Wille überall geschieht und das tägliche Brot zufrieden annehme, das Irdische und das Geistliche und wirklich in einem Herz lebe, wo ich mit niemand Böses im Herzen habe, dann behaupte ich, dann führt mich Gott auch nicht in Versuchung. Sondern Gott muss mich in Versuchung führen, wenn es bei mir schwierig wird. 5. Mose 8, Vers 2 und 16. Das ist ein Musterbeispiel. Wie Gott die Versuchung führt. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen. Das Wort Perasmus, Versuchung heißt nichts anderes wie Prüfung. Das deutsche Wort Versuchung ist auch fromm eingefärbt worden, das heißt eigentlich Prüfung. Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, ich sage es jetzt einmal in meinen Worten, um dich in Versuchung zu führen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist und ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Das heißt, Gott muss mich in Versuchung führen. Und in Vers 16 hat er gesagt, die Versuchung war unter anderem das Manna, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue. Das heißt, das ist von Gott her immer mit dem besten Wille. Er will mein Bestes, wenn er mich in Versuchung führen lässt. Und zwar, um mich zu prüfen, dass rauskommt, was in meinem Herzen ist. Wer soll denn merken, was in meinem Herzen ist? Gott weiß es doch. Wisst ihr, wer merken soll, was in meinem Herzen drin ist? Wer das merken soll, was in meinem Herzen drin ist? Ich. Gott muss unendlich lange Wege mit uns Menschen, auch mit mir gehen, bis er in mein Bewusstsein das hineinbrennen kann, was wirklich Sache ist. Und da kommt die Versuchung her. Wenn ich sage, führe mich nicht in Versuchung, dann sage ich, Herr, lass mich so sein, dass das nicht nötig ist. Aber es ist immer zu meinem Besten. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Und wenn wir jetzt weitergehen, ich habe das auch gewusst, dass im Vaterunser so viele versteckte Dinge drin sind. Da ist nämlich noch viel mehr drin. Und zwar, er sagt nämlich hier, dann mach, dass ich gar nicht versucht werden muss, sondern errette uns von dem Bösen. Da denkt man ja, jawohl, ich bin wieder geboren, ich bin dem Teufel aus seiner Klaue herausgekommen. Aber es gibt zwei griechische Wörter für Errettung. Das eine heißt Sozo, das meint in den Himmel kommen. Und das zweite heißt Ruomai und das meint, das, was Paulus in 2. Korinther 1, Vers 10 sagt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesfahr gerettet. Es gibt im Deutschen kein Wort dafür. Darum haben die deutsche Bibel das gleiche Wort. Es gibt keins. Wir haben kein Wort für das. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch noch ferner retten wird. Damit meint er, und Paulus wiederholt das in seinem Testament, ihr kennt ja das Testament des Paulus, 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, sein Testament. 4, Vers 17 sagt er, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst, da steht das Wort wieder, aus dem Rachen des Bösen. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen, da steht wieder das Wort, und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wisst ihr, was das heißt? Damit sagt, erlöse mich von dem Bösen. Das heißt ganz einfach, lass mich die böse Zeit, in der ich lebe, überleben. Das meint er. Rette mich von dem Bösen, lass alle Erschläge gegen mich als Person, lass alle Erschläge der Finsternismächte, auch Epheser 6, diese Finsternismächte, die mich zu Fall bringen, kommen, mach sie zunichte. Mach sie einfach zunichte. Rette mich von dem, erlöse mich von dem, befreie mich von dem, nimm es weg, dass der Teufel mich nicht zu Fall bringen kann. Das ist gemeint. Na ja, das Böse, das in mir ist, das Fleisch, da ist Römer 6, 6 und 11. Ich bin mit Christus gekreuzigt, das gehört dazu, wie mein Vater unser, der du bist im Himmel. Sobald ich das im Glauben annehme, bricht das Böse bei mir. Aber hier meint er, mit dem Hua Mai ist in der Regel gemeint, was von außen kommt. Das heißt, erlöse mich von dem Böse. Und jetzt in der Endzeit wird ja das Böse, so wie es in 2. Thessaloniker 2 geschrieben steht, wird auf der Höhepunkt kommen durch den antichristlichen Geist. Errette mich von diesem Elend. Das heißt, mach, dass der antichristliche Geist auf mich nicht abfärbt. Nicht auf mich abfärbt durch die Medien. Nicht auf mich abfärbt durch den Zeitgeist, wo die Menschen alle nicht mehr wissen, was gut und böse ist. Das ist nur das Vaterunser, eine viel tiefere Dimension. Das ist doch das, was wir brauchen. Wisst ihr, was da die Leute betet? Die betet hier insgeheim, sondere mich ab. Das ist das gemeint. Sondere mich ab. Ich sage, die hat keine Ahnung, was sie betet. Und jetzt sagt er, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe jetzt ein Dokument, die Dache heißt das, aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Und da ist interessant, da ist Vater Unser abgedruckt und da ist der Zusatz dabei. Also sieht man, dass diese Zusätze, die in der Schlachter drin sind, also der alte Grundtext wohl von Anfang an da war. Hat mich sehr erfreut, wo ich das gesehen habe. Und dein ist das Reich, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dein ist das Reich. Du bist der Herr. Was heißt es, wenn ich sage, dein ist das Reich? Wisst ihr, was das heißt? Du bist mein König. Damit sage ich, hier ist mein Herz. Du bist der Herr in meinem Herzen. Das bekenne ich hier. Und dann sagt er, dein ist die Herrlichkeit. Du allein sollst verherrlicht werden, nicht ich. So wie der Abraham gesagt hat, nichts für mich, alles für ihn, für den König von Salem, für den Melchisedek, der König der Gerechtigkeit, der König des Friedens. Und er sagt, und die Kraft. Die Bibel macht eine bildliche Darstellung, wie es mit der Kraft im Reiche Gottes zugeht in Sacharja 4. Und das ist eines der tiefsten Kapitel, die ich in der ganzen Bibel jemals gefunden habe. Ich kenne kein Kapitel, das so an die Wurzel geht. Und im Sacharja 4, in Vers 6 heißt es, da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Wisst ihr, wenn ich sage, dein ist die Herrlichkeit, letztendlich, und dein ist die Kraft, und dein ist das Recht, damit gebe ich mich preis und sage, ich will keine eigene Ehre. Ich will nicht mit meiner menschlichen Fähigkeit dein Reich treiben, sondern ich gebe es alles preis. Dein Wille geschehe. Deine Berufung soll geschehen. Deine Kraft soll bei mir wirken, nicht mein menschliches Tun. Wisst ihr, in dem Moment, wie die Gemeinde angefangen hat, die Leute, die in der Welt, sagen wir, bestimmte Fähigkeiten haben, die einfach stufenlos in die Gemeinde Jesu reinzunehmen und dies Gleiche tun zu lassen, ohne zu fragen, ob das Gott will, ohne zu fragen, ob das die Berufung ist, da begann der Abfall. Da begann der Abfall. Ich muss fragen, ist das dein Wille? Was willst du, dass ich tun soll? Dein ist das Recht, du bist der Herr, du bist der König, nicht ich. Dein ist die Kraft, nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch deinen Geist, das, was du in mir wirkst. Und dein ist die Herrlichkeit, du kriegst auch die ganze Ehre. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich das bete, was das heißt, wenn du das siehst, und dann siehst du, was die Leute da runterleuern. Dann sage ich euch klar, wie er Gott reizt. Wie er Gott ärgert. Wie lästerlich ihr seid. Das ist auch das, warum ich meinen Mund nicht aufbringe, auch nicht schandehalber. Es geht nicht. Wenn ich irgendwo bin und sie betet das Vaterunser, sind meine Lippen wie mit Eisenklammern verschlossen. Da kommt kein Tor über meine Lippen. Keinen. Ich mache das auch nicht, um keinen Anstoß zu erregen. Nein. Ich warte immer, dass mir einer fragt. Die fragen nicht. Ist mir schon klar, warum. Wisst ihr, warum? Insgeheim ahnet sie es, dass da was nicht stimmt. Sie wissen es. Das ist auch der Grund, warum wir bei der Beerdigung nie das Vater Unser beten. Ich wiederhole. Vater Unser, der du bist im Himmel. Beten kann das nur jemand, der den Geist der Sohnschaft hat, weil der Geist der Sohnschaft in meinem Herzen ruft, Abba, lieber Vater. Geheiligt werde dein Name, damit liefere ich mein Herz aus und sage, mein Herz steht dir zur Verfügung, jede Kammer, jeder Winkel. Dein Reich komme, heißt, Herr Jesus, komme wieder, weil das ist das nächste Kommen des Reiches, nämlich seine Wiederkunft. Sehnsucht nach ihm, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und wie kann ich den Wille Gottes erkennen? Indem ich einfach mich ihm auf den Altar lege. Die erste Verse vom Vater unser Ernst bete. Gib uns unser tägliches Brot heute, menschlich und geistlich. So muss man es wohl übersetzen. Gib uns alles, was wir brauchen, menschlich, zum versorgt zu sein, plus geistlich. Und dann bin ich zufrieden. Und vergib uns unsere Schuld. Vergib uns, wenn wir unsere Verpflichtungen dir und den Menschen gegenüber nicht einhalten können. Und mach mich barmherzig, wenn mir jemand gegenüber was nicht einhält, dass ich wegen dem nicht mit dem Todfeindschaft habe, sondern lass mich frei sein in meinem Herzen. Ich muss dann immer noch nicht sagen, dass das gut ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Lass mich leben, dass du mich nicht der Versuchung aussetzen musst, dass du mich nicht so wie der Herr Jesus im Teufel ausgesetzt wurde in diesen Versuchungen, dass das bei mir nicht geschehen muss. Sondern errette mich von dem Bösen, das von außen kommt. Sondere mich ab. Das meint er. Und dann sagt er, denn dein ist das Reich, du bist der König. Dein ist die Kraft, nicht meine Fähigkeit, sondern das, was du mir gibst. Und dann auch soll die Herrlichkeit dir allein gehören. Und ich bin mir völlig bewusst, dass im Endeffekt, wenn ich das nicht tue und wenn ich hier vor allem mein Herz verhärte, dass auch du mir widerstehen wirst. Das sieht man dann am Schluss. Und wisst ihr, was das größte Drama ist? Eigentlich das größte Drama beim Vater unser. Wisst ihr, was das ist? Das ist das letzte Wort. Amen. So soll es geschehen. Wie viele Menschen sprechen dir Todesurteil, wenn sie das Vater unser beten? Ich weiß nicht, ob Gott zu ihnen sagt, am großen weißen Thron, du hast doch das Vaterunser gebetet, du hast alles gewusst. Ich weiß es nicht. Aber ich sage ehrlich, mich hat es erschüttert. Und jetzt sagt die Bibel in Hebräer 10, 19, dass wir durch das Blut Jesu ins innerste Heiligtum vordringen dürfen. Mir ist es klar geworden, wenn ich mit dieser Haltung und mit diesem Wunsch und mit diesem Wille im Verstehen des Vaterunsers durch das Blut Jesu ins innerste Heiligtum gehe und die vollkommene Erlösung in diesem Sinne in Anspruch nehme und das will, was Gott hier sagt, dann wird die Fülle Jesu Christi und die Zufriedenheit eines geistlichen Lebens wird mich überfluten wie ein Wasserstrom. Dann wird meine Seele zur Ruhe kommen, dann wird die Ruhe des Christus mein Leben behüten. Und ich werde ein Zeugnis sein, auch für die Ungläubigen. Sie werden kommen und fragen, was hast du, das ich nicht habe? Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, möchte dir einfach danken, dass du alles getan hast im Kreuz von Golgatha, dass das, was im Vaterunser auch beschrieben ist, dass das geschehen kann. Du hast uns erlöst mit deinem kostbaren und teuren Blut, dass wir der Geist der Sohnschaft empfangen konnten. Du bist in unser Herz eingezogen und du kannst jeden Winkel unseres Herzens heiligen. Du kannst wirklich realisieren, dass dein Wille und der Wille des Vaters in unserem Herzen geschieht bis in den letzten Winkel. Du kannst auch machen, dass das, was du uns gibst, dass wir mit dem zufrieden sind, menschlich und geistlich. Du kannst machen, dass wir wirklich Leben führen und ein Herz haben, dass du uns nicht in Versuchung führen musst. Und du kannst uns ein Herz geben, wo du uns von diesem ganzen Böse dieser Welt errettest. Du kannst uns biblische Absonderung schenken jedem Herzen. Und du kannst machen, dass wir Herzen haben, die bereit sind, dir, dem Lamme zu folgen, wohin du gehst, loszulassen, ein freies Herz zu haben und trotzdem dir konsequent dem Lamme zu folgen, wohin du gehst. Und wenn wir das alles sehen, dann möchten wir einfach sagen, Amen, möge das Echte bei uns geschehen. Mögen wir so, wie es im Vater unser ist, unsere Herzen zu dir erheben, so durch dein kostbares und teures Blut ins innerste Heiligtum gehen, dass du mit uns zum Ziele kommst. Mit dem großen Ziel, dass dadurch du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Weil Vater im Himmel, dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.